Leider konnten wir selbst nicht Materialien bieten, aber wir haben Know-how und eine meiner Spezialitäten ist Katastrophenmedizinvorbereitung. Also wie kann man ein Krankenhaus für katastrophische Situationen vorbereiten?
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, möchte ich kurz ein paar Stimmen aufgreifen, die wir aus der Community erhalten haben. Heidi etwa hat uns geschrieben, dass sie durch das Hören unseres Podcasts immer etwas schlauer wird und neue Einblicke gewinnt. Vielen Dank dafür. Besonders gefiel ihr unsere Folge zur Patientin mit Bestimmung in unseren Projekten. Sie sagt, Betroffene zu Beteiligten zu machen, ist eine super Idee. Vielen Dank für das Lob, liebe Heidi. Wir fanden das Thema auch sehr spannend. Unsere Hörerin Nelly hat sich wiederum mal eine Folge zu der Arbeit von Health-Promoterinnen gewünscht, also Kolleginnen von mir, die in unseren Projekten über Krankheiten und Gesundheitsmaßnahmen aufklären. Liebe Nelly, danke für die tolle Idee. Wir versuchen auch das perspektivisch mal umzusetzen.
Jetzt aber zu unserer heutigen Folge. In der wollen wir uns mit der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen im Sudan beschäftigen. In dem Land ist im April ein gewaltsamer Konflikt zwischen verschiedenen bewaffneten Gruppen ausgebrochen. Seitdem finden dort intensive Kämpfe statt und zahlreiche Menschen befinden sich auf der Flucht. Eine der wenigen Organisationen, die vor Ort Hilfe leisten kann, ist Ärzte ohne Grenzen. Aber das ist überhaupt gar nicht einfach, so viel schon mal vorab. Genauer kann uns das alles Joachim Gruber erzählen. Joachim war für Ärzte ohne Grenzen schon in vielen Ländern im Einsatz und jüngst für 2 Wochen auch als beratender Notarzt im Sudan.
Da Joachim in den USA lebt, schalten wir ihn heute online dazu und hoffen, dass die Verbindung hält. Um auch nochmal darauf hinzuweisen, Joachim hat sich extra den Wecker gestellt für unser Gespräch. Es ist bei ihm etwas früher als bei uns. Danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst, Joachim.
Ja, bestimmt, glaube ich, kurz nach 4 bei dir, ne? Joachim, Grüße in die USA und hallo, das ist schön, dass du da bist.
Kein Problem, ich bin glücklich, dass ich dabei sein kann.
Kannst du uns am Anfang erstmal was zu dir erzählen? Also was ist dein Hintergrund?
Ja, also ich bin Arzt. Ich bin eigentlich Notarzt und Akutmediziner. Ich habe in den USA studiert und wohne immer noch in den USA und mache das jetzt schon seit 20 Jahren. Also in den USA bin ich beruflich tätig. Und ich bin seit ungefähr 2021 bei Ärzten ohne Grenzen. Meine Position heißt Flying Emergency Care Implementer. Also wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, würde das so etwa bedeuten, dass ich ein beratender Notarzt bin in Krisensituationen. Also ich gehe von Projekt zu Projekt für Ärzte ohne Grenzen und vor Ort prüfe ich dann, was vielleicht in der Notaufnahme verbessert werden könnte, wie man sich vielleicht für Katastrophenmedizin besser vorbereiten könnte und so weiter. Ich bin in verschiedenen Ländern, wie ihr schon gesagt habt, aktiv gewesen schon. Also ich war jetzt in den letzten 2 Jahren in der Demokratischen Republik von Kongo. Ich war ein paar Mal schon im Sudan. Das war jetzt mein drittes Mal, dass ich im Sudan war. Ich war in Kirgisistan, Äthiopien, Irak, Syrien. Ich war auch in der Ukraine, als der Konflikt dort anfing.
Genau, heute sprechen wir ja über Sudan. Du hast gerade gesagt, eine deiner letzten Einsätze war dort. Wie war das denn für dich, dort anzukommen? Auch ja, vor allen Dingen, während in Teilen des Landes gekämpft wird.
Ich war in Sudan angekommen, Nordosten des Landes. Das ist ein logistischer Knotenpunkt geworden, weil dort viele Organisationen sowie auch Menschen sich dorthin verlegt haben, weil nämlich der Konflikt in Khartoum einfach zu schwer war, um da weiterarbeiten zu können. Also Port Sudan ist sozusagen fast die neue Hauptstadt geworden. Viele, also MSF hat dort angefangen, sich wieder einzuinstallieren, weil wir in Khartoum nicht mehr aktiv sein konnten. Dort haben wir ein Haus gemietet und haben das zu Büro und Schlafunterkunft umgerichtet. Relativ wenig Konflikt dort. Also wir haben dort keine Waffen gehört, sozusagen kein Schießen, keine Bomben, keine Explosionen. Und es gab ein paar Demonstrationen und so, aber relativ ruhig. Also wir hatten keine Angst um uns. Wir haben keinen, wie gesagt, keinen Konflikt gehabt. Was wir dort machen wollten, war von dieser Basis aus in die Konfliktregion zu kommen. Und zwar vom Norden. Also wären wir dann Richtung Westen gefahren, zum Nil und dann südlich in die Khartoum-Gegend. Also das war unser Ziel. Andere Teams von MSF sind von Süden gekommen und haben es dort schon geschafft, sich zu etablieren und waren in einem Krankenhaus in Süd Khartoum schon aktiv.
Joachim benutzt immer wieder mal die Abkürzung MSF, die französisch für Médecins Sans Frontières steht, die französische Abkürzung für Ärzte ohne Grenzen.
Genau, und bevor wir jetzt gleich weitersprechen über dein Erleben im Sudan, wollen wir einen Einspieler hören. Und zwar hören wir an dieser Stelle Hintergrundinformationen zur Lage im Sudan.
Seit dem 15. April erschüttern schwere Kämpfe den Sudan. Vor allem in der Hauptstadt Khartoum sowie in der westlichen Region Darfur finden die Auseinandersetzungen zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces statt. Die Straßen sind unsicher und viele Menschen sind in ihren Häusern eingeschlossen. Zahlreiche Gesundheitseinrichtungen mussten aufgrund wiederholter Angriffe und Plünderungen geschlossen werden. Die Versorgungslage der Bevölkerung ist schlecht. Tausende Menschen fliehen aufgrund der schlechten Sicherheitslage in andere Landesteile sowie in andere Staaten. Das Nachbarland Tschad haben bisher mehr als 150.000 Schutzsuchende aus dem Sudan erreicht. Nach Angaben der UN sind bis Juni 2023 rund 600.000 Menschen ins Ausland geflohen, während mehr als 1,9 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben wurden. Die noch erreichbaren Krankenhäuser im Sudan geraten an ihre Kapazitätsgrenzen. Ärzte ohne Grenzen spendet unter anderem Hilfsgüter, behandelt PatientInnen in mehreren Gesundheitseinrichtungen und versorgt Geflüchtete sowie Vertriebene. Während der Hilfsbedarf rapide steigt, verzögert sich jedoch der Nachschub von Hilfsgüterlieferungen ins Land. Gewalt und auch Restriktionen von Behörden behindern die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen.
Joachim, wir haben gerade schon relativ viel gehört über Flucht und Vertreibung. Ich frage mich, wie sieht das denn eigentlich ganz konkret aus, wenn innerhalb des eigenen Landes 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also wir haben schon einige Vertriebene und Geflüchtete gesehen. Und wie ich ja vorhin erwähnt habe, ist Port Sudan sozusagen fast eine relativ ruhige Insel, also nicht eine tatsächliche Insel, sondern eine Region in Sudan, wo nicht so viel Konflikt war. Und somit sind natürlich auch viele Vertriebene und Geflüchtete dahin gekommen. Und weil wir ja auch dort waren, weil wir dort uns angefangen haben zu etablieren, haben wir einige Vertriebene und Geflüchtete dort gesehen. Generell kann man die Vertriebenen und Geflüchteten in 2 Kategorien so aufteilen. Eine Kategorie sind tatsächliche Sudanesen, also die von Sudan selbst sind und fortgelaufen sind und dort versucht haben, dem Konflikt zu entkommen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die nicht Sudanesen sind, also Ausländer, die in Sudan wohnen und die wollten natürlich auch von diesem Konflikt sich retten und die sind dann auch hingekommen.
Also unter welchen Bedingungen haben die Menschen denn vor Ort gelebt? Kannst du das beschreiben?
Es war schon interessant zu sehen, wie die 2 Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, wie die sich anders sozusagen zurechtfinden mussten. Viele Sudanesen selbst hatten Familie oder Freunde, die in Port Sudan entweder eine Wohnung hatten oder ein Haus hatten. Und sie wurden dann von ihren eigenen sozusagen aufgenommen und untergebracht, also in Familienhäusern und so weiter. Die nicht Sudanesen sind, also das waren Syrer zum Beispiel, auch Nigerianer oder auch vom Jemen, die hatten so, muss man sagen, also die hatten nicht diese Art Unterstützung, denn die hatten ja keine familiären oder keine Familienmitglieder in Port Sudan. Die kamen wahrscheinlich zum Studieren oder zum Arbeiten nach Sudan und mussten sich so zurechtfinden. Also zum Beispiel waren da ein paar Syrer auf einem Hafenkai einfach in so improvisierten Zelten, also Kartons und Laken über Stühle gespannt und darunter haben die dann geschlafen. Oder zum Beispiel eine Gruppe von nigerianischen Frauen haben sich in einem Studentenwohnheim untergebracht. In diesem Studentenwohnheim waren natürlich dann auch noch sudanesische Studentinnen. Was noch? In einer Moschee haben sich ein paar Syrer untergebracht. Dann haben wir ein paar Jemeni-Leute in einem Hotel gesehen. Die haben sich dort installiert. Also die Botschaft von Jemen hat ein Hotel gemietet, sozusagen das ganze Hotel, und hat dort seine Staatsbürger untergebracht, während die evakuiert wurden. In diesem Studentenwohnheim, wo die nigerianischen Frauen waren, da war es wirklich schlimm. Also die hatten nicht gute Wasserversorgung, die Latrinen und Sanitärinstallationen, Klos und so weiter waren komplett kaputt. Das war sehr schlimm. Da haben wir dann geholfen.
Und was konntet ihr dann anbieten?
Ja, also wir haben mit diesen Leuten gesprochen und haben gesehen, also um mal rauszufinden, was schon gibt und wie Ärzte ohne Grenzen das so üblich macht. Wir wollen erstmal die Sache analysieren, zu sehen, was ist schon da, und dann einspringen, wo Sachen gebraucht werden. Und wir haben also dann entschieden, dass wir nicht viel medizinisch dort helfen konnten und auch nicht viel gebraucht wurde von uns, und haben uns entschieden, also jetzt mit sanitären Sachen zu befassen. Und Wasser haben wir dann installiert, die Latrinen und die sanitären Installationen haben wir repariert und gesäubert. Wir haben Seife gebracht, Besen und andere Putzmittel, damit sie dann sich selbst organisieren konnten, um ihre Situation zu verbessern.
Zur Lage in den vertriebenen Camps haben wir auch mit Anja Wolf gesprochen. Anja ist zurzeit Notfallkoordinatorin im Sudan. Und sie hat zuerst in einem Krankenhaus in Khartoum gearbeitet und ist jetzt in der Stadt Wadi Madani, etwa 200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Rings um die Stadt gibt es viele Camps mit Geflüchteten, wo immer wieder neue Schutzsuchende ankommen, ähnlich von dem, was Joachim aus Port Sudan erzählt hat.
Jeden Tag, denke ich mir, sind mehr Menschen, die hier ankommen. Erst gestern wurden wir gefragt, ein neues Camp zu unterstützen. Wir sind heute dort angekommen und es sind über 1500 Menschen in einem, ich weiß nicht, wie groß es ist, sehr klein. Es gab ein Haus, wo circa 100 Menschen drin bleiben konnten, und der Rest sind alle draußen. Wir reden von dort, gab es 4 Latrinen und Wassertank mit ca. 500 Liter Wasser für 1500 Menschen. Sie sind dort angekommen vor 3-4 Tagen, haben kaum Essen bekommen. Natürlich haben wir sofort mit der medizinischen Versorgung angefangen, haben ja sehr viele Kinder mit Durchfallserkrankungen, mit Hauterkrankungen, mit respiratorischen Infektionen gesehen. Andererseits natürlich auch sehr große Nachfrage für unsere Psychologen, Kinder, die nicht schlafen können, aufwachen, schreien, aber auch die Erwachsenen einfach sehen, dass sie sehr traumatisiert sind.
Ja, das erzählt Anja Wolz, Notfallkoordinatorin. Wir werden sie auch heute noch öfter hören in der Folge hier. Wir haben ja auch gerade schon gehört, dass viele Menschen aus dem Sudan in Nachbarländer geflohen sind. Christian, weiß man denn eigentlich, wie es den Leuten geht?
Also letztendlich ist so das, was wir von den Patientinnen hören, was unsere Kolleginnen wie Anja und Joachim erzählen, ist, dass die Lage wirklich sehr dramatisch ist. Immer mehr Menschen versuchen, aus dem Sudan zu fliehen und halt in Nachbarländer zu kommen, die Route über Port Sudan Richtung Ägypten. Andere wieder sind auf dem Weg in den Südsudan, ja, das südliche Nachbarland zum Sudan, aber auch in die Zentralafrikanische Republik, nach Äthiopien oder in den Tschad. Als Beispiel, innerhalb von nur 4 Tagen haben im Juni fast 15.000 Menschen aus dem Sudan die Stadt Adre im Tschad erreicht. Uns liegen Berichte vor, wonach Menschen während der Flucht beschossen wurden und immer wieder angegriffen wurden. Es kam da auch zu Toten. Kolleginnen von mir haben dann innerhalb von nur 4 Tagen fast 900 Verwundete in dem Krankenhaus in Adre gezählt und haben dort natürlich mit einer medizinischen Versorgung angefangen. Patientinnen haben immer wieder berichtet, dass sie halt angegriffen wurden auf ihren Flüchten. Und wir haben zwei schriftliche Berichte, die wir hier kurz vorstellen wollen. Der erste Bericht ist von Nur, einem Patienten, der in Al-Janina lebte, bevor er in den Tschad geflohen ist. Er hat auf der Strecke bewaffnete Gruppen gesehen, die die Flüchtenden angegriffen hat.
Am Mittwochabend, dem 14. Juni, wurde der Gouverneur von West Darfur ermordet. In diesem Moment wussten wir, dass die Situation noch schlimmer werden würde. Und wir alle haben sofort beschlossen, die Stadt zu verlassen. Die meisten flohen zu Fuß in Richtung Nordosten, aber viele von ihnen wurden auf dem Weg getötet. Ich kann nicht sagen, wie viele, aber ich sah viele Tote und Verwundete auf dem Boden liegen. Die einzige Lösung bestand darin, nach Westen zu gehen. Und so machten sich die Menschen auf dem Weg in den Tschad. Aber die Reise war voller Gefahren, da wir ungeschützt waren und angegriffen wurden. Am Donnerstag schoss mir ein bewaffneter Mann in der Nähe der Stadt Shukri ins Gesicht. Aber Gott sei Dank, ich habe überlebt und werde jetzt im Krankenhaus behandelt.
Auch die 27-jährige Salima floh mit ihren 7 Kindern aus der Stadt Janina. Ihr wurde ins rechte Bein geschossen und dazu erlitt sie noch mehrere Knochenbrüche. Als sie im Tschad ankam, wusste sie nichts über den Verbleib ihres Ehemannes.
Vor 2 Tagen wurde auf mich geschossen. Gestern hat mich und meine Kinder dann ein hilfsbereiter Mann in seinem Pickup nach Adre in den Tschad gebracht. Ich möchte nicht nach Hause zurückkehren, denn es geschieht das Undenkbare. Männer und Jungen werden getötet. Manchmal lassen die bewaffneten Männer die Frauen fliehen und manchmal nicht.
Boah, also das klingt wirklich sehr heftig. Ja, wenn die Menschen nun im Tschad ankommen, wie ist denn da die Lage für sie?
Dazu will ich erstmal unseren Kollegen Abderrahman Ibit zu Wort kommen lassen. Abderrahman ist stellvertretender Projektleiter in Adre in Tschad.
Des milliers de gens sont arrivés, des enfants abandonnés. Il y avait des femmes enceintes, bastonnées.
Tausende Menschen aus dem Sudan sind bei uns angekommen. Unter ihnen sind Kinder ohne ihre Eltern und schwangere Frauen, die geschlagen wurden. Das sind viele Verletzte, die uns von morgens bis abends aus allen Richtungen erreichen. Unsere MitarbeiterInnen nehmen noch immer neue Patientinnen auf. Die meisten Verwundeten wurden von Gewehrschüssen getroffen, selbst kleine Kinder. Viele haben dazu Verletzungen an den Beinen.
Um die Lage im Tschad weiter einzuordnen, die Region selber ist schon relativ isoliert im Tschad und die Gesundheitsversorgung ist schon nicht so gut. Wir sehen jetzt auch wieder eine große Zahl an Mangelernährten, die dort schon leben im Tschad. Und dazu kommen jetzt noch mehr als 150.000 Menschen, die halt aus dem Sudan fliehen. Es gab aber auch schon viele Geflüchtete in der Region, weil es doch immer wieder zu Gewaltausbrüchen, besonders in Darfur, kam und die Menschen halt immer wieder die Grenze als Schutz nutzen und halt relativ in der Nähe der Grenze in Flüchtlingslagern leben, um dann halt doch relativ dicht wieder in ihrer Heimat zu sein, um auch zurückgehen zu können, wenn es möglich ist. So haben wir über die letzten Jahre immer wieder so ein Kommen und Gehen erlebt als Hilfsorganisation. Die Menschen leben dann jetzt im Moment in wirklich überfüllten Camps mit absolut unzureichenden sanitären Versorgungen und auch kaum Unterstützung durch Lebensmittelhilfe. Die leben in oft einfachen, aus Lokalmaterial gebauten Behausungen und es ist wirklich eine Riesengefahr, dass der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist einfach nicht gewährleistet und die sanitären Einrichtungen sind oft nicht den Umständen entsprechend, sodass es da zu Infektionskrankheiten oder auch andere übertragbare Krankheiten relativ schnell um sich greifen können.
Also wenn ich das alles so höre, das wirkt auf mich so völlig komplex und kompliziert und ich wüsste gar nicht, wo man überhaupt anfangen soll. Was macht denn Ärzte ohne Grenzen in so einer schwierigen Lage?
Letztendlich auch da wieder so ein bisschen nach einem Standard. Wir haben mit den lokalen Gesundheitsbehörden im Tschad ein Nothilfeprojekt ins Leben gerufen. Da unterstützen wir zum einen das Krankenhaus in Adre, haben aber auch mobile Teams aufgebaut. Alleine in den ersten 3 Wochen nach dem Auftritt des Projekts kamen letztendlich mehr als 1400 Patientinnen in die Gesundheitseinrichtung und das Krankenhaus, die behandelt werden konnten. Zum einen sind es recht viele Verwundete. Wir haben das ja in den Beispielen gehört, dass wirklich indiskriminiert die Flüchtenden angegriffen wurden. Und zum anderen sind es aber auch ganz viele Kinder, die an Mangelernährung leiden, die Atemwegsinfektionen haben und dann halt aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen oft an Durchfall leiden. Malaria ist wirklich ein großes Problem, weil die Menschen sich halt nicht vor den Stichen der Mücken schützen können. Und letztendlich sind alle diese Krankheiten, die ich gerade beschrieben habe, wirklich ein direktes Resultat der echt sehr schwierigen Lebensbedingungen. Außerdem versuchen wir, den Menschen beim Umzug in neue Unterkünfte an anderen Orten zu ermöglichen. Oft sind die wirklich erschöpft und eine große Herausforderung sind dann letztendlich dann wieder Regenfälle, ja, die jetzt einsetzen. Dazu hat Anja uns auch noch was erzählt.
Es ist halt auch einfach, dass die Menschen kein Dach über dem Kopf haben, aber die Regensaison begonnen hat. Erst vorgestern Nacht hatten wir einen sehr, sehr großen Sturm, Gewitter und alles stand unter Wasser. Und die Menschen wissen einfach nicht oder haben keine Möglichkeit, sich ins Trockene zu begeben. Wir haben Angst, dass wir Choleraausbrüche haben können oder natürlich auch Denguefieber und Malaria. Wir versuchen natürlich, die verschiedenen Camps zu unterstützen, ob jetzt gesprayt werden muss gegen Moskitos oder dass wir Moskitonetz verteilen, aber es ist leider nicht genug.
Also es sind wirklich ja sehr schwierige Grundvoraussetzungen und große Herausforderungen. Also wenn jetzt so viele Menschen in den Tschad fliehen, wo es ja vorher schon nicht einfach war und die bestehende medizinische Infrastruktur auch mehr als ausgelastet ist, jetzt auch noch Regenfälle kommen, was bedeutet das denn für die medizinischen Teams vor Ort?
Vor allen Dingen erstmal echt viel Arbeit, aber dazu hat uns der Projektkoordinator Saibou Diara aus Adre das erzählt.
Unsere Teams tun wirklich ihr Bestes. Sie sind aber ehrlich gesagt völlig überfordert. Wir mussten einigermaßen stabile Patientinnen bereits entlassen und zusätzliche Hilfe holen. Einige Teams, die nicht im Dienst sind, wurden zurückgerufen, um uns zu helfen. Und was die Zukunft angeht, ich glaube, wir werden hier nach wie vor überfordert sein, weil wir hier völlig alleine sind.
Wir haben ja gerade gehört, die Lage ist wirklich dramatisch. Auch andere Organisationen, wie zum Beispiel die UN-Organisation UNICEF, warnte jüngst vor einer weiteren Zuspitzung der Lage im Tschad, der Zuspitzung der gesundheitlichen Lage, wo nur 10% der erforderlichen internationalen Hilfe eingebracht werden. Also es braucht wirklich extrem mehr internationale humanitäre Hilfe, auch von anderen Organisationen für die Menschen im Tschad und die Geflüchteten aus dem Sudan, einfach um da eine adäquate Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Unsere medizinische Unterstützung in Ländern wie dem Sudan oder dem Tschad ist nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, seit Ausbruch des Konfliktes haben unsere chirurgischen Teams in 5 Wochen im Ausbildungskrankenhaus von Khartoum mehr als 1.100 Patientinnen behandelt, von denen über 900 ein Gewalttrauma erlitten haben. Insgesamt sind wir in 11 Bundesstaaten des Sudan sowie in den Nachbarländern im Einsatz. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams mit einer Spende. Um ein Beispiel zu nennen, mit zum Beispiel 46 Euro könnten 100 Schwerverletzte gegen Wundstarrkrampf geimpft werden. Wenn Patientinnen nicht immunisiert sind, besteht die Gefahr, dass etwa bei Kriegsverletzungen oder anderen Verletzungen es zu einer tödlichen Infektion kommt. Möglichkeiten zu einer Spende finden Sie auf www.msf.de/spenden und der Link ist wie immer auch in den Shownotes.
Ja, und lass uns nochmal zurück in den Sudan gehen und auch zurück zu dir kommen, Joachim. Abseits der Hilfe für Geflüchteten, was hast du vor Ort noch gemacht?
Was ich machen konnte, während ich in Port Sudan war, ich hatte kleine Videos gemacht über Erste Hilfe. Und diese Videos habe ich dann auf Englisch, auf diesen Videos habe ich auf Englisch gesprochen. Eine Ärztin vom Sudan hat übersetzt auf Arabisch und dann haben wir diese Videos über Internet verteilen können und somit unseren Kollegen in den Kriegsregionen geholfen, wie man also Erste Hilfe machen könnte vor Ort. Wie ich vorher gesagt hatte, sind viele Leute, auch Sudanesen, vertrieben worden nach Port Sudan. Unter diesen Leuten waren natürlich auch Ärzte und Krankenhelfer und Krankenversorger. Da war ein Krankenhaus in Port Sudan, Digna Hospital hieß das, und das war fast stillgelegt. Es wurde benutzt, also es wurde von manchen Ärzten benutzt, privat, für Chirurgie oder für Operationen, Vor- und Nachoperationen, aber war ein größeres Krankenhaus als das, für was es benutzt wurde. Und einer der Ärzte, der vertrieben war, aus Khartoum, hat die Leitung dieses Krankenhauses gebeten und gefragt, ob er dort die Notaufnahme wieder instand setzen konnte. Und die haben zugesagt und er hat angefangen, einfach die Notaufnahme zu öffnen. Und diese Sache wurde ungefähr eine Woche vor meiner Ankunft geöffnet. Die Ärztin, die diese Videos für mich übersetzt hatte, kannte die Frau dieses Ärztes, die Frau ist auch eine Ärztin, und hat mir das erzählt. Und dann haben wir diesen Arzt getroffen, diesen Notarzt, und haben ihn gefragt, was sie vielleicht bräuchten. Sie wollten Materialien. Leider konnten wir selbst nicht Materialien bieten, weil wir unsere Lager nicht in Port Sudan waren, sondern in Khartoum und umzingelt waren oder auch geplündert waren. Aber wir haben Know-how und eine meiner Spezialitäten ist Katastrophenmedizinvorbereitung. Also wie kann man ein Krankenhaus für katastrophische Situationen vorbereiten? Und dann habe ich also 2 Tage lang sozusagen Vorlesungen, Vorträge und Übungen gemacht mit dem Personal in dieser neuen Notaufnahme. Somit war ich dann in Port Sudan mit sowas beschäftigt. Wie gesagt, keine Konflikte zurzeit in Port Sudan, aber falls es so weit kommen würde, wäre jetzt diese Gruppe in diesem Krankenhaus dafür vorbereitet, dank MSF, weil wir da dieses Training machen konnten.
Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge schon auch gehört, dass, also du hast ja auch gerade beschrieben, so, ne, dass das Material an sich nicht das Problem war. Ihr hattet Lager, die auch voll waren, aber dass ihr nicht so einfach das Material transportieren konntet und dass auch immer mal wieder so ja eure Arbeit behindert wurde. Ich glaube, Christian, du hattest das ganz am Anfang auch schon kurz erwähnt, dass es Schwierigkeiten gab immer wieder. Kannst du das mal erklären, was für Probleme es gab in dem Zusammenhang?
Wir hatten zwar Lager, aber wir konnten die Materialien nicht verteilen im Land, weil die Behörden wollten nicht, dass unsere Materialien von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat verteilt werden ohne Erlaubnis. Und diese Erlaubnis war nicht so einfach zu bekommen. Also ich sage das jetzt ganz milde, aber wir haben diese Erlaubnis nicht bekommen. Warum, das weiß ich nicht genau, aber auf alle Fälle konnten wir unsere Materialien nicht von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat umlagern oder transportieren, wegen Behörden, weil wir die Erlaubnis nicht bekamen. Gleiche mit uns, also wir wollten ja auch zu diesen Konfliktregionen gehen und konnten nicht. Bevor ich ankam, war schon eine Gruppe da in Port Sudan. Und die haben diese Erlaubnisse bekommen und haben sich Richtung Khartoum bewegt. Aber dann, als sie näher an Khartoum ankamen, wurden sie an einem Checkpoint gestoppt, also bewaffnet, sogar bedroht, angeklagt und ihnen wurde gesagt, ihr müsst sofort zurück nach Port Sudan. Natürlich hat die Gruppe das gemacht und als ich ankam am Morgen, denselben Abend, als ich ankam, kam diese Gruppe zurück und hat uns geschildert, was da passiert war. Der Eindruck war, dass wir einfach nochmal zu den Behörden mussten in Port Sudan und einen neuen Stempel brauchten und dann wieder zurück konnten. Aber das war gar nicht der Fall. Also von da an, seitdem ich ankam und seit diese Gruppe zurückgewiesen wurde, haben wir keine Erlaubnis bekommen, den Bundesstaat zu verlassen. So war die Situation für Menschen, also für uns selbst und Materialien. Also konnten wir uns nicht gut bewegen in die Konfliktregionen.
Ich habe mal so eine ganz grundsätzliche Frage, Christian. Also was können denn Gründe dafür sein, humanitäre Hilfe in der Form auch zu behindern? Also wenn ihr vor Ort seid und helft, dann ist das auch eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also warum behindert man sowas aktiv?
Also da gibt es echt eine Vielzahl von Gründen. Joachim hat es schon erwähnt, dass es nicht immer ganz so so transparent ist. Zum einen ist der Sudan selber auch vor diesem Konflikt schon extrem bürokratisch gewesen und die einzelnen Bundesstaaten sind unabhängig voneinander regiert. Und da geht es auch um das Vertrauen an die Zentralregierung, ja, wo dann Visa, das was Joachim beschrieben hatte, dann halt nicht vertraut wurde, dass die halt ordnungsgemäß vergeben wurden etc., sodass da einfach eine immense eine bürokratische Verwaltung ist, die erstmal nur nach den eigenen Gutdünken arbeitet und halt eine unbürokratische Hilfe extrem schwierig macht. Trotz wiederholter Anträge an die sudanesischen Behörden kriegen wir einfach nicht die Anzahl der Visa, die wir brauchen. Ja? Wir haben jetzt von Joachim auch gehört, es gibt einen Bedarf, es gibt zum Beispiel auch diesen psychologischen Bedarf, aber wir bekommen gar nicht Einreisegenehmigungen für internationale Mitarbeitende. Der Prozess, den es dann vor dem Konflikt gab, der war schon extrem schwierig und der ist jetzt fast nicht mehr nachvollziehbar. Wir sind in Kontakt mit allen sudanischen Botschaften auf der Welt und gucken, ob uns da jemand helfen kann. Aber es ist wirklich extrem kompliziert und dann wird ein Visum ausgestellt, kann dann auch zur Einreise genutzt werden. Aber das, was Joachim beschreibt, dann an der nächsten Landesgrenze im Land, Bundesstaatsgrenze, wird es dann nicht mehr anerkannt, sodass man dann wieder zurückreisen muss. Und es stellt uns echt vor große Herausforderungen, weil Menschen halt vor Ort sind, so wie Joachim, die dann aber entweder wieder nach Hause müssen, weil sie halt nur kurzfristig zur Verfügung standen oder einfach, ja, weil sie Tag und Nacht arbeiten und einfach müde wären und wir halt wirklich Schwierigkeiten haben, immer wieder neues Personal ins Land zu bringen, um die Arbeit aufrechtzuerhalten. Und dazu kommt dann noch, dass wir auch immer wieder an einigen Orten gesehen haben, dass die Behörden gezielt den Bewegungsradius von Personal von Ärzte ohne Grenzen, sowohl internationales als auch sudanesisches Personal, als auch von Hilfsgütern immer wieder behindern und beschränken. Da werden Anträge auf Reisegenehmigungen, die natürlich rechtzeitig und zeitlich adäquat eingereicht wurden, nicht weiter bearbeitet oder verzögert, abgelehnt, aufgehoben oder einfach letztendlich gar nicht beachtet, ohne dann wirklich klare Gründe zu nennen. Das macht es extrem frustrierend, weil wir natürlich von den Kolleginnen und den Patientinnen verurteilen, dass da ein großer Bedarf ist und wir auch eigentlich da was machen können. Wir haben sowohl die Menschen, die Erfahrung haben, als auch die Güter, mit denen wir eigentlich unterstützen könnten. Und selbst wenn dann Genehmigungen erteilt wurden, wurden dann wieder Mitarbeitende an Grenzen, also diesen Bundesstaatsgrenzen, aufgehalten und Hilfsgüter zurückgewiesen.
Genau, und bei diesen, ich sag mal so, administrativen und bürokratischen Einschränkungen, die du beschrieben hast, dabei ist es ja auch nicht geblieben, ne? Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch in der Vorbereitung, gibt es auch ganz konkret oft physische Behinderung.
Genau, Joachim hat es auch schon erwähnt. Also ist klar, es ist eine Kriegsregion, in der Menschen bewaffnet durch die Gegend laufen, die sich halt ja das bereichern, was sie finden. Es wurden Lagerhäuser aufgebrochen, Waren gestohlen, sowohl medizinische Waren, auch aus logistische Waren. Von uns wurden Mitarbeitende angegriffen, geschlagen, schikaniert, bedroht. Und ja, das bedeutet einfach, dass Kolleginnen immer wieder versuchen, unter teilweise wirklich sehr verzweifelten Bedingungen medizinische Arbeit zu machen. Und die Kriegsparteien im Sudan zeigen oft eine völlige Missachtung der Zivilbevölkerung und auch des medizinischen Personals. Die Folge davon ist, dass Menschen unnötig sterben und das Gesundheitssystem wirklich unter der enormen Last der Bedürfnisse, ja, man könnte fast sagen, zusammenbricht. Deshalb appellieren viele Organisationen und auch Ärzte ohne Grenzen an die Konfliktparteien, Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu unterlassen und humanitäres Personal nicht anzugreifen. Menschen dürfen an ihrer Flucht nicht gehindert werden, das ist extrem wichtig. Dazu haben wir auch nochmal die Worte von Aboubakir Bashir Bakri, unser regionaler Einsatzleiter im Sudan.
Ich bin Sudani und die Kriege in Sudan
Ich bin Sudanese und der anhaltende Konflikt macht mich sowohl beruflich als auch persönlich betroffen. Die sudanesische Bevölkerung leidet unter den Auseinandersetzungen. Ärzte ohne Grenzen kämpft derweil immer noch darum, dass wir unsere humanitäre Hilfe erhöhen können. Unsere Fähigkeit, uns innerhalb von Khartoum, nach Khartoum sowie in andere Gebiete des Sudan zu bewegen, ist dafür eine grundlegende Voraussetzung. Ärzte ohne Grenzen wiederholt seine Aufforderung an alle Kriegsparteien, die Sicherheit des medizinischen Personals und der medizinischen Einrichtung zu gewährleisten und auch Krankenwagen und Patientinnen passieren zu lassen. Dies ist notwendig, damit Patientinnen sicher behandelt werden können. Wir sind nicht Teil dieser militärischen Eskalation und dürfen nicht zur Zielscheibe werden.
Also wenn ich das alles so höre, Joachim, wir kommen nochmal zurück zu dir, dann stelle ich mir das auch wirklich frustrierend vor. Also du bist da als Notarzt in den Sudan gegangen, um zu helfen, und dann konntest du aber gar nicht alles machen, wozu du imstande gewesen wärst. Also wie war das für dich? Wie gesagt, ich stelle mir das auch frustrierend vor.
Also ich muss schon sagen, wenn man eine Weile für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat, weiß man, dass die Sachen nicht immer so laufen, wie man sie sich vorstellt. Frustrierend kann man sagen schon, Aber man versucht halt das zu tun, was man kann und am besten zu helfen, wie man es kann. Also ich bin sehr ziemlich flexibel und ich würde sagen, dass viele meiner Mitarbeiter bei Ärzte ohne Grenzen auch sehr flexibel sind. Generell, wie gesagt, waren wir ziemlich frustriert, dass wir nicht in die Konfliktregionen durften, konnten, obwohl wir zum Beispiel Reiseerlaubnisse hatten und dann trotzdem zurückgewiesen wurden. Aber dann haben wir halt entschieden, okay, wir sind hier, viele Vertriebene sind hier, was können wir hier tun? Und dann sind wir halt in Port Sudan rumgefahren und haben Leute gefunden, die Hilfe brauchten und haben dort helfen können.
Joachim, ich würde gerne zum Abschluss nochmal von dir wissen, so ja rückblickend, ne, wenn du so auf deine Zeit im Sudan schaust, gibt es da eine Erfahrung oder Erinnerung, die dir besonders wichtig ist?
Es gibt verschiedene. Also eine, die mir so hängen geblieben ist, ist dieser Arzt, der selbst vertrieben war mit seiner Frau und er hat es auf sich genommen, einfach diese Notaufnahme wieder aufzubauen. Also das hat er selber entschieden und hat durch sein Netzwerk dann auch Personal gefunden. Und dann mit meiner Hilfe hat er dieses Personal vorbereiten können, falls sie selbst irgendwie in einer Katastrophe sind oder wenn sie vielleicht zurückgehen nach Khartoum, dass sie dann vorbereitet sind, dort Katastrophenmedizin auszuüben. Also dieses Erlebnis war für mich sehr gut, weil ich wirklich fand, dass ich jemanden oder einer Gruppe helfen konnte. Und was ich sozusagen beigebracht habe, bleibt jetzt dort bei denen. Ich habe denen die Materialien gegeben, die wir benutzt haben für diese Übungen und so weiter. Und das kann er jetzt weiter fortsetzen. Und ich habe sogar noch seine WhatsApp-Nummer. Ab und zu senden wir uns ein paar SMS über WhatsApp. Und die Sache scheint zu funktionieren.
Danke, Joachim, dass du trotz der Schwierigkeiten vor Ort warst und uns mit ins Land genommen hast. Und danke, dass du extra für uns in der Nacht aufgestanden bist.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ja, nicht zu danken. Also ich war sehr gerne hier und danke, dass ich da sein konnte.
Liebe HörerInnen, bevor Sie den Podcast jetzt ausmachen, möchte ich Sie noch auf die Möglichkeit für Feedback zu unserer Folge hinweisen. Schreiben Sie uns doch bitte gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns sehr. Die Mailadresse packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich am 28. August, wie immer, den letzten Montag des Monats.
Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie ihn positiv bewerten in Ihrer Podcast-App. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen oder auch gerne ein paar netten oder konstruktiv-kritischen Worten. Das geht zum Beispiel in den Apps von Spotify oder Apple Podcasts. Solche Bewertungen helfen uns sehr dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit Sie die nächste Folge gar nicht verpassen können, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Dann landet ihr nämlich automatisch auf Ihrem Handy oder Tablet. Ja, das war es soweit von uns für dieses Mal. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und allerbeste Grüße auch nochmal an dich, Joachim, in die USA. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Banspach. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion Christian Konradi.